Ich bin der Ehemann von der Frau, die hier predigt mit Kaffeekannen und Teekannen und Heckenscheren. Und wollte ich nur mal klarstellen, damit ihr das so ungefähr einordnen könnt. Moin. Habe ich vergessen zu sagen, moin. Sagt man ja in Norddeutschland. Ich habe auch so ein Utensil mitgebracht, aber ich weiß nicht, ob ich da heute zu komme. Es ist schon 11:55. Ich wollte euch nur noch mal so sagen. Und die Predigt, die ich heute vorbereitet habe, dauert eigentlich 2 Stunden. Also ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Denn dieses Thema ist kolossal. Und ich fühle mich auch total unterbelichtet, muss ich ehrlich sagen. Es ist halt ein sehr wichtiges Thema. Jetzt geht mein Tablet hier noch aus. Und bevor wir eigentlich zu der eigentlichen Gabe des Heiligen Geistes, hier steht zwar, ich weiß nicht, ob da eine Vorankündigung steht, die Gaben des Heiligen Geistes, ich möchte aber von der Gabe des Heiligen Geistes sprechen. Denn in der Gabe des Heiligen Geistes sind viele verschiedene andere Dinge enthalten. Aber durch Gespräche und Leute, die man kennt, durch meine eigene Erfahrung, möchte ich erst noch einmal ein bisschen ausholen, bevor ich dazu komme. Denn der Heilige Geist, praktisch Gottes DNA in uns, hat enorm viel zu tun, wie wir damit umgehen, mit dem Baum von der Erkenntnis von Gut und Böse. Ihr habt mich von einem Monat habe ich ja schon mal gestanden über das Vaterherz gesprochen. Da möchte ich noch mal so ein bisschen anknüpfen, weil ich es unglaublich wichtig finde. Und da ich das sehr schlecht aussprechen kann, so lang ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, möchte ich das einfach den Baum nennen. Okay? Also wenn ich vom Baum rede, wisst ihr, was gemeint ist? Der Baum, auf den wir da geklettert sind. Denn das Verständnis davon ist, glaube ich, ganz wichtig. Das werden wir sehen, dass wir den Heiligen Geist wirklich brauchen, der uns von diesem Baum runterholt. Als Baby ist das alles noch nicht, wenn wir geboren werden, ist das alles nicht so akut. Aber wenn das einfach Hunger hat, schreit. Ich habe noch nie ein Baby gesehen, was seine Nägel so bis zu den ersten Knochen abknabbert, weil es sich darum sorgt, ob es zu essen kriegt oder nicht. Oder auch Kleinkinder, die vertrauen einfach den Eltern und dem Vater, der Mutter, dass das Essen da ist. Die sagen nur einfach, ich habe Hunger. Und dann kriegen sie irgendwas zu essen. Hier ist mal was, dass du den Mund hältst. Es ist einfach selbstverständlich. Ja? So sollten wir mit Gott eigentlich auch umgehen. Dann kommen aber die Anforderungen des Lebens. Und es geht schon los in der Schule. Wir haben Dinge, die wir bewerkstelligen müssen, Anforderungen, denen wir gerecht werden müssen. Und dann kommen Ängste, wie zum Beispiel Versagensängste, in unser Leben hinein. Das ist automatisch da, weil wir müssen uns beweisen, wir müssen irgendetwas schaffen, sonst gibt es schlechte Noten, später ist es im Beruf. Wir müssen uns dort bestätigt wissen, wir müssen den Anforderungen genügen, sonst verlieren wir unseren Job. Wir werden also praktisch trainiert, unser Leben in die Hand zu nehmen und es irgendwie zu meistern, dass wir klarkommen. Es ist praktisch automatisch, dass wir werden so erzogen, wir werden so da hineingeboren. Andere Sache, die ich hier jetzt erwähne, sind Enttäuschungen zum Beispiel. Wir merken dann auch vor allen Dingen in Beziehungen, dass wir uns nicht auf unsere besten Freunde, Freundin oder Freund verlassen können, weil wie auch immer, mehr oder weniger gewollt oder nicht gewollt, weil man einfach auch den Ansprüchen nicht genügen kann. Man ist halt nicht Gott. Ja? Man wird enttäuscht, man hat Hoffnungen gesetzt in jemand anders, man hat Vertrauen gesetzt in jemand anders und auf einmal merkt man, die können das nicht erfüllen. Ja? Ich komme sofort zum Punkt. Andere Sachen, die wir in unserem Leben einbauen, sind Lebenslügen. Wir müssen unser Gesicht bewahren. Das heißt, wir wollen uns ja nicht offenbaren. Das heißt, wir müssen irgendwelche Dinge erfinden, die vertuschen, wie wir eigentlich sind oder wie wir denken, wie wir sind. Das sind alles Dinge zum Selbstschutz. Was da letztendlich unterm Strich bei rauskommt, was da wieder geistlich gesehen, ist der Widersacher dahinter, der uns vereinsamen will. Denn es bringt uns ohne Gott dazu, ohne Gott im Leben klarzukommen. Hat Gott nie so gewollt. Ja? Aber so funktioniert die Welt, so funktionieren wir. Das heißt, wir stehen am Ende da, vereinsamt, alleine und wissen nicht, wo rechts und links ist. Gott hat es, wie gesagt, nie so gewollt. Und das endet oft in Resignation. Und das hört man immer wieder, auch wenn man mit Leuten spricht, wenn man so Bemerkungen hört. Ja, ist halt nun mal so. Ne? Und solche so kleinen Nebenbemerkungen. Und das kommt aus dem Baum. Das kommt aus unserem Baum. Wir resignieren irgendwo. Ja? Deswegen ist das so wichtig, das zu verstehen, wenn es zum Heiligen Geist kommt. So langsam aber sicher nähere ich mich dieser Sache. Und dann das moderne Phänomen, das hatte ich auch schon mal vorhin angesprochen, ist ja die sogenannte Selbstverwirklichung, eigentlich eine falsch verstandene Freiheit. Im Prinzip sagen wir, wenn du damit klarkommst, mit deiner Theorie, mit deiner Lebensweise, mach es. Super. Ja? Du machst deins, ich mach meins. So in dieser Art. Wo führt das hin? Auch, du bist auch wieder alleine mit deiner Sache. Und du hast also deinen Baum kreiert, auf dem du sitzt, die anderen haben ihren Baum. Es wäre ja schön, wenn wir auf unserem Baum sitzen und da andere antreffen würden. Ist aber leider nicht so. Wir sind ganz alleine auf dem Ding. Die anderen haben ihren Baum. Ja? Und da kann man dann auch schlecht kommunizieren miteinander, diese ganzen Blätter und so, wenn es überhaupt welche drauf gibt. Und jeder lebt für sich in dieser Welt mit seinen fabrizierten Überlebensstrategien. Ja? Das ist einfach, könnt ihr mal folgen, was ich hier erzähle, ist das irgendwie völlig blöd oder wisst ihr, was ich meine? Gut. Okay, gut. Wir stehen also alleine da in dieser Welt eigentlich, was Gott nie wollte. Ich wiederhole mich da immer. Diese Überlebensstrategien, die wir uns da aufbauen, sind eingeübte Mechanismen. Und jetzt kommen wir dazu. Diese eingeübten Mechanismen gehören zum ganz normalen Alltag und es ist uns gar nicht mal bewusst, was wir da machen. Es ist so eine Selbstverständlichkeit, dass es sehr, sehr, sehr schwer ist, das zu entdecken, was wir da machen, welche Lügen wir leben oder wo wir uns dran hochziehen und so weiter. Und wir brauchen den Heiligen Geist dazu, das aufzudecken. Dazu ist er unter anderem da. Wenn Gott sagt ja auch, ist gleich nach dem Fall, nachdem Adam und Eva diese Sache gemacht haben mit dem Baum halt, da sagt er, siehe, der Mensch ist geworden, wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. In anderen Worten, wir sind zu unserem eigenen Gott geworden. Ja? Wir haben unsere Strategien, unsere Mechanismen und wir sind unsere eigene Bezugsquelle. Das heißt, wir sind unser eigener Gott, wenn man das so ausdrücken will. Aber es gibt Rettung. Wusstet ihr schon, ne? Okay, ihr sitzt alle so still da und guckt, ich kriege Angst. Das ist gut. Ich hoffe, ich erzähle nicht allzu viel Unsinn hier. Wenn Menschen das realisieren, das heißt, irgendwie schafft Gott es dann doch, uns offene Augen zu geben, dann schreien wir nach Hilfe und sagen und tun Buße und kehren um. Das ist genau das, was passiert ist in der Apostelgeschichte, als Petrus erzählt hat, was sie wirklich getan haben, worum es sich handelt, wie sie Jesus gekreuzigt haben und so weiter und so fort, und wo sie gesagt haben, was sollen wir denn jetzt tun? Gott öffnet unsere Augen und wir sehen auf einmal, was wir getan haben, dass wir Jesus, dass da ein Gott ist, der wirklich liebt, der sich kümmert, der Einzige, der uns wirklich versteht und dass es eine Möglichkeit gibt, dass er sogar seinen Sohn geschickt hat, für uns geopfert hat, der am Kreuz gestorben ist und dass es diese Möglichkeit gibt, zu ihm zu kommen und mit ihm Hand in Hand durchs Leben zu gehen. Und wir haben das nicht gesehen. Wir haben gedacht, wir müssen unser Leben in die Hand nehmen. Wer sonst? Und auf einmal kriegen wir offene Augen dafür und wir tun Buße. Es tut uns leid. Wir sind verzweifelt und sagen, was sollen wir tun? Tu Buße. Das heißt umkehren, von der Sünde sich abwenden, zu Gott sich wenden. Und und Gott holt uns dann von dem Baum runter, er ist so gnädig, holt uns von dem Baum runter und zeigt uns einen ganz neuen Weg. Jesus hat gesagt, ich bin das Tor, die Tür zum Vater, und auf einmal bekommen wir einen himmlischen Vater, und durch Gottes Gnade zeigt er uns das auch. Echte Liebe, echte Zuwendung, und wir müssen also nicht mehr allein durchs Leben gehen. Dann erfolgt der Entschluss, dass man sagt, ja, ich bin dieses Leben satt. Herr, ich gebe mein Leben dir. Du sollst jetzt mein Zentrum sein. Du sollst mein Leben sein. Und das nennt die Bibel ja Wiedergeburt. Und dann gehen wir frisch verliebt in Gott, in die Welt hinaus. Halleluja. Wir sind gerettet, wir sind frei, wir merken das auch. Das ist, physisch merkt man das. Jeder, der wiedergeboren ist, Jesus zum Herrn gemacht hat, der merkt auf einmal den Unterschied. Das Grün ist grüner, ja? Das Braun ist brauner, das Schwarze ist schwärzer, was auch immer. Es ist ein neues Leben, was in uns heranwächst. Gott hat nämlich die Gabe des Heiligen Geistes ausgeschüttet auf uns während der Wiedergeburt. Wir haben neue Augen bekommen für Dinge. Und das ist fantastisch. Doch, jetzt kommt das dicke Ende. Das Gehirn wurde leider nicht verändert. Und es gibt im Englischen so schön diesen Spruch, the check up from the neck up. Kennt ihr das? Neck ist ja Hals. Und da muss man, also check up ist also so, prüfen von hier bis da. Und das sollte man öfter mal machen. Alte Muster schleichen sich ein und sind ganz unbemerkt, weil wir ja so trainiert sind, alleine klarzukommen in dieser Welt, versuchen wir natürlich auch unser christliches Leben allein in der Hand zu nehmen. Kennt ihr sowas? Nö, ne? Kennt ihr wahrscheinlich gar nicht. Also, ganz unbemerkt schleicht sich wieder die eigene Agenda ein. Man ist ehrgeizig, man möchte dienen, man möchte helfen, mit Gott weitergehen, man will in der Gemeinde dienen, man will Gott näher kennenlernen. Und ganz unbemerkt aus diesem Automatismus, naja, man muss ja auch mal ein bisschen gucken, ob ihr noch wach seid, aus diesem Automatismus benutzt man wieder diese eingeübten Methoden. Ja, die wir dazu gebraucht haben, um überlebensfähig zu sein, früher in unserem anderen Leben. Und plötzlich sitzen wir wieder auf unserem Baum und wissen gar nicht, wie wir dorthin gekommen sind. Ja, Ruth und ich haben das zur Genüge exerziert auch. Und wir brauchen tatsächlich den Heiligen Geist, das heißt tatsächlich, wir brauchen den Heiligen Geist dazu, um aufzudecken, was wir tun. Wir merken das nicht alleine, ja. Wir schaffen das nicht alleine. Er muss es aufdecken. Was passiert? Das Resultat davon ist wieder Vereinsamung. Und das ist, was der Teufel will. Er will uns in die Ecke drängen. Er will uns aussondern. Er will uns alleine stellen. Er will uns hilflos machen. Er will uns dazu kriegen, dass wir aufgeben. Ja, dass wir matt werden, dass wir müde werden. Wenn ihr das in eurem christlichen Leben schon mal erlebt habt, dann checkt mal, ob ihr irgendwo Gottes Hand losgelassen habt und nicht mehr wie am Anfang mit ihm Hand in Hand durchs Leben gegangen seid. Da war alles toll, verliebt sein, oh klasse. Und dann kommt diese blöde Automatismus, dieses Eingeübte wieder rein und dann, ich gehe jetzt los. Ja. Und dann auf einmal sind wir wieder vereinsamt. Wir wissen gar nicht, wieso. Ruth und ich haben das auch erlebt und wir waren wirklich auf Grundeis. Das war so trocken und so schlimm. Und dann haben wir gedacht, wenn das Christenleben ist, will ich da nichts mit zu tun haben. Das ist genauso wie vorher. Es hat überhaupt keinen Sinn. Es ist eine Leere. Es ist nichts mehr übrig. Wir sind auf die Knie gefallen und haben gesagt, Gott, Wir waren schon fast so weit zu sagen, und wenn es dich überhaupt gibt, haben wir vielleicht auch gesagt, ich weiß es nicht. Aber wir waren bereit, und das ist auch ein guter Schlüssel, den ich euch mitgeben möchte, von null anzufangen. Und manchmal muss man das tun. Und auf die Knie zu gehen und sagen, Gott, hier bin ich. Ich bin Lea. Zu der Zeit wussten wir noch nicht, dass wir da auf diesen Baum geklettert waren. Die Einsicht kommt ja immer ein bisschen später. Man versteht das Wort Gottes auch immer ein bisschen mehr, was eigentlich so passiert. Aber das ist dieses Mal nicht der Baum gewesen, sondern als Christen sitzen wir dann auf dem Christbaum. Ihr habt den Witz verstanden, das ist cool. Also vielleicht wollt ihr euch noch mal überlegen, ob ihr euch jemals noch einen Christbaum anschaffen wollt und den sogar schmücken. Aber vielleicht ist es ja auch ganz gut, sich zu erinnern, was das Ding bedeutet. Also schnell von diesem Christbaum runtersteigen und auf die Knie gehen und wieder Gottes Hand ergreifen. Und das ist es ja, was Gott verfügbar gemacht hat, dass wir einen himmlischen Vater haben. Jesus hat den Zugang zu unserem himmlischen, liebenden Vater geschaffen und wir können mit ihm Hand in Hand gehen. Wir vergessen das noch manchmal durch unseren blöden Kram da, den wir so eintrainiert haben und uns nicht bewusst ist. Neulich auch noch eine gute Freundin von uns. Gott war auch so gnädig und hat uns dann über das Vaterherz Lehren zukommen lassen und so weiter zu diesem Zeitpunkt. Aber wir waren vorher schon, 20, 30 Jahre Christen oder sowas? Bevor wir entdeckt haben, so langsam, was Christsein eigentlich bedeutet. Und das mit dem Baum und so weiter. Und gerade noch eine Freundin hat erzählt, die ist auch schon Jahrzehnte, weiß ich nicht, aber ist auch schon sehr, sehr, sehr lange in Christ und hat entdeckt, dass sie ist morgens immer sehr früh aufgestanden, hat die Bibel genommen und Bibel gelesen, bevor sie zur Arbeit ging. Und dann hat sie irgendwie mal verpennt und hat gemerkt, und hat vielleicht nur noch 15 Minuten oder was weiß ich, und die war in Panik. Die war in Panik und sagt, ich kann nicht zur Arbeit gehen so. Ich habe keine Kraft für den Tag. Ich habe nicht lange genug Bibel gelesen. Welcher Baum ist denn das? Ha? Das ist der Christbaum. Und wenn wir merken, und wir merken das gar nicht, wenn wir das davon abhängig machen, wo die Kraft Gottes herkommt, da sind wir ganz schlecht dran. Wo kommt die Kraft Gottes her? Heiliger Geist. Gottes Liebe. Mit ihm gehen wir. Wann sind wir denn, zu welchem Zeitpunkt sind wir gerettet worden? Als wir auf unsere Knie, als wir besonders gut waren, viel Bibel gelesen haben. Was war denn der Start? Gar nichts waren wir. Wir waren Sünder. Wir haben im Dreck rumgewühlt, geistlich gesehen. Wir haben gar nichts gemacht. Wir haben nicht gebetet vorher. Wir haben nicht Bibel gelesen. Wir haben nicht gefastet. Wir sind nicht zur Gemeinde gegangen. Und Gott hat uns gerettet, hat uns den Heiligen Geist gegeben, hat uns auch Kraft dadurch geschenkt. Es ist nicht aus unseren Werken, das müssen wir irgendwann mal kapieren. Ja? Es ist aber schwer und das ist also wirklich nicht so einfach. Deswegen ist auch meine Einleitung so langsam vorbei hier, weil wir jetzt an dem Punkt angekommen sind. Und da würde ich ganz gerne mal Andreas Finn, den Timotheus auf die Leinwand schmeißen. Denn ein Vater kümmert sich. Und ich finde, Timotheus ist eine tolle Sache dafür, so als Grundlage. Da steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und das Wort heißt eigentlich von Gott geatmet, das ist direkt von Gott. Und ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Welcher Vater würde seine Kinder nicht lehren? Welcher Vater würde nicht seine Kinder überführen, wenn er merkt, die gehen den falschen Weg runter? Welcher Vater oder welche Mutter, Mutter ist genauso, Gott hat auch mütterliche Seiten, würde da nicht zusehen, dass auch der Sohn oder die Tochter wieder auf den richtigen Weg kommt? Erstens ist es die Lehre, Gott lehrt uns. Gott lehrt uns, was richtig ist. Gott lehrt uns seinen Weg. Gott zeigt uns den richtigen Weg. Aber unser Christbaum führt uns manchmal von den Gleisen ab. Die Weichen werden falsch gestellt. Welcher liebende Vater würde uns da nicht überführen und sagen, hör mal zu, guck mal, passt nicht mehr. Und nicht uns es dabei belassen, sondern er würde uns auch wieder helfen, uns aufs richtige Gleis zu setzen. Zu, wie das Wort schon sagt, zu Recht weisen. Wieder in die richtige Richtung. Ja? Und das Ganze dient uns, oder ist Unterweisung, wie es da steht, in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Das ist ein super Vers. Ja, ich finde, das ist einfach ganz toll. Der Heilige Geist wird ja auch bezeichnet als Beistand, Tröster. Da kommt auch die mütterliche Seite zutage. Und ich sag mal so, wenn wir nicht an der Hand Gottes gehen, nicht jeden Morgen erstmal zu ihm kommen und sagen, hallo Papa, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich liebe dich. Ich weiß, dass du mich liebst, aber ich liebe dich auch. Einfach das mal auszusprechen. Was können wir heute denn zusammen so unternehmen? Das ist geistlich sein. Das können wir nur durch die Gabe in uns. Und das ist auch ehrlich. Und dann wird sich auch der Vater um uns kümmern. Und das ist auch das, wovon ich schon vor einem Monat gesprochen habe. Das gehört dazu, in seinem Raum einzutreten, wo er nur auf uns wartet und mit uns gehen will. Und wenn wir das nicht tun und dann Gottes Wort aus dem Christbaum lesen oder uns betrachten, ich glaube, dann ist die Chance sehr groß, dass wir Gottes Wort missinterpretieren oder nicht verstehen. Ich denke, die Grundvoraussetzung ist, dass wir bei Gott sind, dass wir ihn an der Hand halten und aus der Position, aus seinem Schoß heraus zu Gottes Wort gehen, zu ihm gehen und Dinge tun und durchs Leben gehen. So, jetzt möchte ich gerne zum 1. Korinther, Kapitel 12 gehen. Da geht es um die Gabe des Heiligen Geistes, die er ja ausschüttet, wenn wir wiedergeboren sind. Und durch den Heiligen Geist lehrt Gott uns. Im 1. Korinther, das kann ich auch nur anschneiden, weil die Zeit fehlt ja auch einfach nur. Und da fängt es so an, im Kapitel 1, würde gleich am, also 12. Ja, das ist missverständlich gewesen, Andreas, Entschuldigung. Das ist, die Kapitel sind gemeint. Genau, Kapitel 12, Vers 1. Da geht es los. Was aber die geistlichen Gaben, in einigen Übersetzungen könnt ihr das sehen, da sind die Gaben gar nicht drin. Ich weiß nicht, was da steht. Ja, das hier zum Beispiel sind sie in Klammern gesetzt. Eigentlich steht da nur, was die geistlichen Dinge, was geistliche Sachen angeht. Ja. Das hat mit den Gaben so im Prinzip jetzt noch gar nicht wirklich was zu tun. Betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Ihr wisst, dass ihr in den Heiden, den Heiden gehört und so weiter. Was jetzt kommt, will ich kurz überspringen. Es geht nur darum, dass die Korinther offensichtlich mit Götzen zu tun hatten und so weiter und so fort. Und er gibt ihnen praktisch oder tröstet sie darüber hinweg, dass das, der Geist, der mit Gott zu tun hat, nichts mit den Götzendienern zu tun hat. Sie müssen also keine Angst haben, dass sie, wenn sie im Geist Gottes sind, Jesus nicht als Herrn bezeichnen. Das sagt er hier. Alle, die im Geist Gottes reden, die können nicht sagen, dass Jesus verflucht ist oder Fluch über Jesus, sondern der Heilige Geist ist echt. Dann geht es weiter, es gibt Verschiedenheiten von Gnadengaben, es gibt, es ist aber, was hier immer betont wird, es ist derselbe Geist, egal was es ist immer aus demselben Geist, es ist ein Geist. Und er gibt Verschiedenheiten von Diensten und derselbe Herr. Es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Das ist soweit klar, ne? Also es ist ein Gott, der wirkt alles in allen. Jetzt in Vers 7, da möchte ich jetzt mal kurz drauf eingehen. Das ist sowas wie unsere Werkzeugkiste. Eine Sache noch, diese Gabe des Heiligen Geistes, die Gabe ist das griechische Wort Dorea und heißt so viel wie nicht Begabung, das wird auch oft missverstanden, sondern es ist ein Geschenk. So, wenn ich ein Geschenk bekomme, dann gehört das mir. Ich kann das in die Ecke legen, ich kann das streicheln, so, schönes Geschenk. Ich kann mir das angucken, ich kann es aber auch benutzen. Und dieses, was jetzt folgt, ist so eine Beschreibung des Geschenkes. Und es ist so ein bisschen wie eine Werkzeugkiste. Wenn ich meine Werkzeugkiste mit mir rumtrage, mich draufsetze, dann hilft mir das nicht so viel. Das hilft demjenigen auch nicht so viel, dem ich vielleicht irgendwas reparieren will oder so. Ja? Die Werkzeuge bleiben schön drin, sehen gut aus, bleiben blitzeblank, ja? Aber sie nutzen mir nichts. Gucken wir mal, was für Werkzeuge wir hier haben. Jedem aber, jetzt das kleine Wörtchen aber, leitet also was anderes ein. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Diese Offenbarung ist im Griechischen Phanerosis, nur mal so nebenher. Und das bedeutet eigentlich so viel wie sichtbar oder klar erkennbar machen. Das heißt also, es ist das offensichtliche Wirken des Geistes, was also in die fünf Sinneswelt offenbar wird, was deutlich wird. Und dann heißt es also, jedem aber wird dieses Offensichtliche, das außen hin gewirkte des Geistes zum Nutzen gegeben. Ich möchte nochmal betonen, dass das steht jedem. Ja? Das Geschenk ist ein Geschenk und jedem wird gegeben. Jetzt kommt eine Aufzählung und da steht dann, denn im nächsten Vers 8, dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben und dann kommt die Aufzählung so und so und so. Das sind insgesamt 9 Stück. Ja? Müssen wir jetzt nicht alles lesen. Dieses Wort, kannst du, Vers 8, hast du das kurz da? Genau. Denn dem einen bezieht sich nicht auf eine Person. Das ist vielleicht für einige neu. Im Griechischen, im Text haben wir da ein Partikel. Und das bedeutet eigentlich, dieses Partikel ist, ich kann es ja mal sagen, men und dann gab. Und das Man bedeutet eigentlich nichts anderes als eine Einleitung von verschiedenen Sachen, die jetzt kommen. Und man könnte es übersetzen zum einen, zum anderen. Ist ja auch nicht falsch übersetzt eigentlich, aber es bezieht sich nicht auf eine Person. Ja, es bezieht sich einfach darauf, was jetzt kommt. Und Gab bedeutet so viel wie Grund, der Grund dafür. Das heißt, diese 9 Auswirkungen sind einem jeden gegeben und zum Nutzen. Für uns. Kannst du mal jetzt diese Folie zeigen, die erste, diese 9 Auswirkungen? Ja. Genau. Also das ist diese 9 sichtbare Auswirkungen, der Gabe des Heiligen Geistes. Wenn man sich das jetzt einmal durchliest, dann kann man die kategorisieren. Und zwar kannst du jetzt mal die erste nehmen. Gibt es, das ist jetzt nicht genau in dieser Reihenfolge, aber gibt es die Auswirkungen oder Auswirkung ins Äußere der Aussprache oder verbal? Dazu gehören Arten von Sprachen, Auslegung der Sprachen und Weissagung. Weissagung ist nicht zu verwechseln mit dem Amt des Propheten. Weissagung ist einfach eine Aussprache, die Gemeinde, das in Kapitel 14 ist, sind vor allen Dingen diese 3 Sachen sehr deutlich auch nochmal aufgeführt. Und da wird uns gesagt, wofür sie dienen, wofür sie sind. Sie sind eigentlich für die Gemeinde gedacht, außer Arten von Sprachen. Sprachen ist auch Sprachengebet, dass der Heilige Geist wirkt. Und das ist zur Erbauung für deinen eigenen Geist, ja. Da werden wir heute leider nicht zu kommen, aber ich lade euch herzlich ein, wer da Interesse hat, dass man mal wirklich Vers für Vers durch diese Dinge durchgeht, auch Kapitel 14 vor allen Dingen, einfach tiefer zu verstehen, was da gemeint ist. Diese 3 sind also was mit Aussprache, was mit Worten zu tun hat. Kannst du die nächsten drei einmal anschmeißen? So, das sind Offenbarungsauswirkungen. Das ist Wort der Erkenntnis oder Wort Erkenntnis, wo Gott uns im Geist zeigt. Und jeder von euch hat das sicherlich schon erlebt, dass man einfach etwas weiß über eine bestimmte Situation. Im Geist weiß man, was vorgeht, was los ist. Dann kann es sein, dass wir auch das Wort der Weisheit noch dazu bekommen. Das heißt, wie gehe ich mit dieser Situation um? Das dritte ist dann, was dazu gehört, Unterscheidung der Geister, wo ich dann, wenn es, man muss nicht alles auf einmal haben, aber wenn der Bedarf da ist, dass ich weiß, was ist der geistliche Hintergrund von dieser Situation. Das muss man manchmal halt auch wissen. Dann kommen noch die letzten drei und das sind die sogenannten Kraftauswirkungen. Dazu gehört Glaube, Wunderwirkung und Gnadengaben der Heilung. Heilung sind immer Gnadengaben. Wenn zum Beispiel, ich habe mal für meine Tochter gebetet, als sie noch sehr klein war. Und die hatte so einen Wespenstich direkt hier in die Wange gekriegt. Und habe dann gebetet und schwoll so richtig an, so im Namen Jesus und so weiter und so fort. Bei Paulus hat ja auch nicht dieser Schlangenbiss gewirkt. Und man konnte richtig sehen, wie diese Schwellung zurückging und der Bienenstich verschwand. Das ist dann, wo Gnaden, also es hat mit Gnadengabung der Heilung zu tun und auch mit einem Wunder. Wenn das sofort passiert, irgendwas, dann handelt es sich immer um ein Wunder. Ja? Da sind also diese beiden dann zusammen gewesen. Eine andere Sache war, wo in England diese Grippe, die Kleinkinder befiel, so eine Epidemie, wo ganz viele Säuglinge dran gestorben sind. Und meine Tochter, meine mittlere Tochter hatte das. Wir sind zum Arzt gegangen, wurde diagnostiziert und da haben wir gesagt, nicht mit uns, nicht mit uns. Und wir sind unten am Auto gewesen, ich weiß, habe das noch genau vor Augen, haben hinten die Heckklappe hochgemacht, wollten wir irgendwie so einen Kindersitz rausholen oder so. Dann haben wir uns da hingestellt und haben gesagt, im Namen Jesu, wir akzeptieren das nicht. Und da wurde dieses erste ausgewirkt, diese erste Auswirkung des Geistes Glauben. Gott gibt uns dann auch den Glauben dafür, das merkt man dann auch. Und man betet im Namen Jesu. Und das war jetzt keine Wunderwirkung, das ist nicht sofort passiert, aber unser Doktor hat uns gesagt, ihr müsst auf jeden Fall die in der Nacht beobachten und ihr kommt auf jeden Fall morgen früh wieder. Und wir mussten nicht wiederkommen. Am anderen Morgen war sie geheilt. Wir haben nur angerufen, alles gut. Und da haben zum Beispiel jetzt Glaube und Gnadengaben der Heilung zusammengewirkt. So, das steht jedem, das sind unsere Werkzeuge, die wir durch die Gabe des Heiligen Geistes bekommen haben. Das steht jedem zur Verfügung. Ja? Nur, wenn wir jetzt mal wieder an unseren Christbaum oder unseren Baum denken, fällt uns das schwer, entweder zu glauben oder zu tun, weil wir denken, wir müssen das immer aus uns heraus machen. Wir haben vielleicht diese Versagensängste, wir haben kein Vertrauen und so weiter. Deswegen müssen wir mit Gott Hand in Hand gehen und dieses Vertrauen gewinnen und glauben, dass das uns zusteht. Und dann wirken wir diese Dinge auch mehr aus. Wir müssen es einfach ausprobieren, auch wenn es schief geht. Was ist denn dann passiert? Nix, macht doch nichts. Ja, einfach drauf losgehen und einfach sich trauen, ja, diese Dinge zu tun, die uns zustehen. Gut, es wird spät und wie gesagt, ich will nur kurz Kapitel 13, das musst du jetzt auch nicht unbedingt anschlagen hier, Kapitel 13 aufmerksam machen. Da geht es darum, dass wenn wir all diese Dinge machen, schön und gut, aber wenn es nicht mit Liebe passiert, und ich sag mal wieder, wenn es nicht vom Schoß des Vaters aus passiert, schaut, was da steht, tönend Erz. Wenn ich in Zungen reden würde, ist ein tönend Erz. Tönend Erz bringt uns nichts. Es führt zu nichts. Ja? Da erinnern wir uns auch wieder, wo Jesus sagt zu den Leuten, ja, wir haben doch Wunder gewirkt, wir haben geweissagt, wir haben dies gemacht, wir haben das gemacht. Und Jesus sagt einfach nur, ich kenne euch nicht, hinweg von mir, Übeltäter. Warum? Was meint er damit? Er kannte sie nicht, die haben keine persönliche Gemeinschaft mit ihm gepflegt. Die waren nicht auf des Vaters Schoß. Jesus lebt uns das vor. In Johannes Kapitel 14 sagt er, ich tue nichts aus mir selbst heraus. Das, was ich den Vater sagen höre, das sage ich. Das, was ich den Vater tun sehe, das tue ich. Und wisst ihr, was für ein Vers anschließend gleich kommt? die Werke, die ich tue, sollt ihr oder könnt ihr auch tun. Kennt ihr den Vers? Der ist krass und größer als diese. Und ich glaube, in dem, wie wir, analog zu dem, wie wir beim Vater sind, werden wir auch diese Werke tun können. Zu dem gerade. Da bin ich fest von überzeugt. Wenn nichts passiert durch meine Hand, wenn nichts passiert in meinem Leben, dann bin ich halt, pflege ich nicht genug Gemeinschaft mit ihm. Bin nicht genug zu Hause bei ihm. Aber das Schöne ist ja, dass wir das überall machen können. Wir müssen nicht uns irgendwo hinsetzen. Wir können in unserem täglichen Leben, bei unserer Arbeit, wo wir auch sind, immer Gott mit an die Hand nehmen. Und in Kapitel 14, da müsste man sich jetzt wirklich Zeit lassen. Und ich lade euch gerne dazu ein, dass man das mal machen kann, da durchzugehen. Da handelt es sich hauptsächlich um Zungenrede und um Weissagung und um das Auferbauen der Gemeinde und wie das zu handhaben ist. Das ist sehr aufschlussreich, hier in Kapitel 14. Aber wie gesagt, das könnte man mal ein anderes Mal machen. Ich gucke noch mal gerade, ob ich hier noch mal einmal, ja, also dieses Kapitel 13 ist, das ist auch Gottes Wort, ist so fantastisch. In Kapitel 12 bekommen wir all diese Informationen. Kapitel 13 ist in der Mitte, mit der Liebe das. Und Kapitel 14, wie es in der Gemeinde gehandhabt werden soll. Und wie das Zünglein an der Waage ist, dieses Kapitel 13 einfach dazwischen. Dass die Balance stimmt. Das ist so cool. Gut. Was auch noch ja, in Kapitel 12, was nach dieser Aufzählung kommt, ist, ihr wisst das, dieser Vergleich mit dem Körper, dass alles gleichwertig ist. Ja? Wir als Leib, wir sind alle gleichwertig. Aber man kann das natürlich auch auf die Gabe, weil es ist ja eine Gabe des Heiligen Geistes beziehen. Es ist nichts irgendwie unwichtig, es ist alles wichtig. Ja? So die kleinste Sache ist wichtig, die wir auch durch den Geist wirken. Gut, ich möchte am Schluss noch ein Gebet sprechen und ein Segen. Und dazu möchte ich, dass Paulus auch gebetet hat in Epheser 3, Vers 14, mit euch beten. Genau, ich bitte das einfach mit euch zusammen. Ihr könnt die Augen schließen und im Glauben das mitbeten. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Oder Nachkommenschaft. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist, einem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.